Liebe Geschwister, der heutige Sonntag dreht sich thematisch um die Nachfolge. Nachfolge. Das ist ein so komisches, schwieriges, wenig greifbares Wort, finde ich ja, was aber in unserem christlichen Glauben sehr präsent ist. Ich erinnere mich daran, das ist 22 Jahre her, als wir auf Konfi-Freizeit waren, da hatten wir einen ganzen Thementag zur Nachfolge. Und ich habe mir das auch gut gemerkt. Wir waren dann im nächsten Jahr nochmal auf der Konfi-Freizeit und hatten den gleichen Tag nochmal. Da haben sich die Pastoren nicht viel Arbeit gemacht. Aber ihr merkt schon, es ist was hängen geblieben. Wir sprachen über Persönlichkeiten wie Martin Luther King und Dietrich Bonhoeffer. Es ging da so ein bisschen über diese Schiene Vorbilder und dann Nachfolge ist ja nochmal ein bisschen mehr und so weiter. Also, wir haben was gehört mit unseren 13, 14 Jahren über Martin Luther King und Dietrich Bonhoeffer. Und beides sind ja Menschen mit einer Biografie, die kein Happy End hatte. Und trotzdem oder gerade deswegen lösen solche Biografien, lösen solche Menschen in uns etwas aus. Obwohl man natürlich ganz rational eigentlich sagen müsste, naja, sollte ich denn den Konfirmanden das zutrauen, solche Geschichten? Denn für den eigenen Weg ist ja klar, wünscht man sich solch einen Verlauf nicht. Man wünscht sich ja im besten Fall ein Happy End fürs Leben. Also es geht um Nachfolge und um Menschen, die sich von Jesus rufen lassen, weil sie spüren, dieser Ruf hat Kraft. Dieser Ruf verändert etwas, auch wenn dieser Ruf ein Weg ist, der schwierig wird, der unter Umständen sogar existenziell wird. Der christliche Glaube war schon immer ein Wagnis, denn er wurzelt ja selber in dem Wagnis, in dem schwierigsten aller Wege, in dem Weg ans Kreuz, den Gott für die Menschen auf sich nahm. Und das ist kein rationaler Weg, kein logischer Weg, sondern es ist ein leidenschaftlicher Weg. Ein Weg des leidenschaftlichen Leidens und ein Weg der leidenschaftlichen Liebe. Und die Nachfolge, ja, da begeben wir uns selbst auch auf diesen leidenschaftlichen Weg. Der christliche Glaube ist nun mal nicht immer nur mit großen Emotionen oder mit einem Wohlfühl-Behüteraum verbunden. Auch wenn das manchmal heute eine weitgetragene Botschaft ist. Aber der christliche Glaube ist mehr, ist tiefer und oftmals auch schwieriger. So müssen wir das schon sagen. Der christliche Glaube ist und war immer schon ein Wagnis. Denn vieles, worauf wir hoffen, lässt sich ja auch gar nicht beweisen. Vertrauen kann man nicht berechnen, Liebe kann man nicht ermessen, Hoffnung kann man nicht greifen wie einen Gegenstand. Und doch gibt es Menschen, die sich auf diesen oftmals schwierigen Weg einlassen. Menschen wie die ersten Jünger, die ihre Netze zurückließen und Jesus nachfolgten. Von außen betrachtet völlig unvernünftig. Warum Sicherheiten aufgeben? Warum das Leben wegwerfen? Warum Neues wagen? Warum an einem Glauben festhalten, der manchmal Spott hervorruft und manchmal sogar ins Leiden führt? Und doch entdecken Menschen in dieser Nachfolge auf diesem Weg etwas Entscheidendes, dass Gottes Wege oft dort erst beginnen, wo unsere eigenen Möglichkeiten und unsere Vorstellungen enden. Und Menschen entdecken, dass hinter dem Risiko des Vertrauens eine unerwartete Fülle liegen kann. Der heutige Predigttext erzählt genau davon, von erfahrenen Fischern, die eigentlich wissen, dass sie sich in dieser, dass sich nach dieser Nacht nichts mehr lohnt, von leeren Netzen, von Müdigkeit und Enttäuschung und von einem Jesus, der kein Fischer war und der ihm trotzdem Anweisungen erteilt, fahre hinaus, wo es tief ist. Es ist eine Geschichte über Vertrauen gegen die eigenen Erfahrungen, über den Mut, sich auf Gottes Weg einzulassen und über Menschen, deren Leben dadurch eine völlig neue Wendung bekommt. Wir hören den Fischzug des Petrus. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fisch und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die in anderen Booten waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Amen. Es gibt Situationen im Leben, da sagen die Erfahrungen, die Vernunft und der gesunde Menschenverstand, das wird jetzt nichts mehr. Und so ist das auch bei Simon Petrus an diesem Morgen am See Genezareth. Die ganze Nacht hat er durchgearbeitet, Stunde um Stunde als Fischer, Netze ausgeworfen, Netze eingeholt, wieder und wieder. Und am Ende nichts. Leere Netze, leere Hände und die Enttäuschung nach einem erfolglosen Arbeitstag. Und dann kommt Jesus. Und er sagt nicht: Ja, gut gemacht, Simon, du hast ganz schön gearbeitet, jetzt erhol dich erstmal von dieser Enttäuschung. Nein, Jesus sagt: Fahr hinaus, wo es tief ist. Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet am helllichten Tag, nach dieser Nacht, nach dieser enttäuschenden Nacht. Für einen erfahrenen Fischer, der wusste, was er da beruflich macht, musste das ganz schön unsinnig klingen. Petrus kannte ja den See. Er wusste, wo, wann und wie man fischt und eben wie auch nicht. Er hatte die Erfahrung, die Routine und das Fachwissen. Und genau diese Vernunft spricht zunächst gegen Jesu Aufforderung. Und darum ist seine Antwort so bemerkenswert. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin. Das ist jetzt noch kein lautstarkes Bekenntnis voller Gewissheit eines Mannes, der da auf einmal den Messias erkannt hat. Es ist eher ein vorsichtiges Vertrauen, ein mal schauen, was der jetzt will. Und vielleicht sogar ein Seufzen. Eigentlich spricht alles dagegen, aber weil du es sagst, lass es uns nochmal versuchen. Und dort in diesem Moment beginnt ganz zaghaft das, was wir nun heute als Nachfolge bezeichnen. Nicht dort, wo Menschen alles verstehen, nicht dort, wo alle Risiken verschwunden sind, nicht dort, wo Erfolg garantiert ist, sondern dort, wo ein Mensch trotz aller offenen Fragen sagt: Ja, auf dein Wort hin mache ich das. Die Welt sagt: Handle nur, wenn es sich lohnt. Jesus sagt: Vertrau. Die Welt sagt: Sichere dich ab. Jesus sagt: Fahr hinaus zur Tiefe. Die Welt sagt: Halte fest an dem, was du kontrollieren kannst. Jesus sagt: Wage den ersten Schritt, ohne zu wissen, was der nächste sein wird. Und ja, manchmal wirkt das aus Sicht anderer echt töricht. Vielleicht wurden Menschen des Glaubens deshalb zu allen Zeiten eben auch belächelt und verspottet, weil sie hoffen, wo andere längst aufgegeben haben, weil sie lieben, wo der Hass regiert, weil sie vergeben, wo Vergeltung einfacher wäre. Jedoch, genau darin liegt das Geheimnis des Glaubens, dass Gottes Wirklichkeit größer ist als unsere Berechnungen, Planungen, unser Fachwissen, unsere Rationalität und Vernunft. Petrus macht diese Erfahrung an jenem Tag ganz konkret. Dort, wo die Vernunft nur Leere erwartet hat, werden die Netze plötzlich randvoll, weil er Jesus mehr zutraut als seiner eigenen Aussichtslosigkeit. Wo stehen wir mit unseren leeren Netzen? Und wo ruft Jesus uns das dennoch zu? Fahre doch noch mal hinaus, wo es tief ist. Ich finde Petrus ja faszinierend. Ich würde ja fast sagen, ich mag Petrus. Natürlich ist uns viel von ihm überliefert. Das macht es auch einfach, ihn zu mögen, weil wir viel von ihm wissen. Aber ich mag ihn auch deshalb, weil das, was von ihm überliefert ist, so ein herrlich menschliches Bild ergibt. Einer, der das Herz direkt auf der Zunge trägt. Einer, der manchmal schneller redet, als er denkt. Einer, der große Worte macht und dann doch scheitert. Nachdem Petrus diesen überwältigten Fischfang erlebt hat, fällt er Jesus nicht jubelnd um den Hals, sondern er fällt vor Jesus nieder und sagt: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Plötzlich erkennt Petrus den Abstand zwischen sich und Jesus. Er erkennt seine eigene Begrenztheit, seine Menschlichkeit, seine Fehler, seine Widersprüche und sein Unvermögen. Das ist der Moment, in dem er Jesus wirklich begegnet. Denn Petrus wird nicht berufen, weil er perfekt wäre, sondern obwohl oder vielleicht gerade sogar deswegen, weil er weiß, dass er unvollkommen ist. Und ist das nicht völlig entlastend für uns in unserer Nachfolge und in unseren Diensten? Denn die Bibel hält uns keine unerreichbaren Idealfiguren vor Augen. Sie erzählt nicht von Menschen ohne Schwächen. Im Gegenteil, die großen Gestalten der Bibel, die haben alle ihre eigenen Ecken und Kanten. Abraham zweifelt, Mose flieht, David scheitert, Paulus ringt mit sich selbst und Petrus überschätzt sich immer wieder. Der schläft ein, als Jesus ihn im Garten Gethsemane braucht. Der verleugnet Jesus aus Angst, bis der Hahn kräht und ihn wieder wachrüttelt. Und trotzdem sagt Jesus zu genau diesem Menschen: Fürchte dich nicht. Mit diesem Menschen, mit diesem manchmal so armseligen Menschen beginnt Jesus seine Kirche. Und welch eine schöne Botschaft ist das. Jesus sucht keine fehlerfreien Heiligen. Er sucht echte Menschen mit Brüchen und mit Fragen, Menschen mit Angst und mit einer ganz eigenen menschlichen Lebensgeschichte. Perfekte Menschen gibt es ja sowieso nicht, aber es gibt Menschen mit Gaben, mit Ideen und mit Leidenschaft. Und genau das, diese Vielfalt braucht die Nachfolge und davon lebt Kirche. Keine uniforme Einheitsmasse oder Gemeinschaft der Perfekten, sondern eine lebendige Bewegung ganz unterschiedlicher Menschen, die eines verbindet: dass Jesus sie gerufen hat, dass sie diesen Ruf gehört haben und folgen wollen. Ja, auf dein Wort hin. Und darum ist Kirche im Kern auch nie fertig. Kirche ist immer unperfekte Baustelle, immer unterwegs, immer angewiesen auf Vergebung, auf Geduld und auf Gottes Geist. Aber das ist kein Defizit. Das ist eine Stärke. Denn die Kirche wird nicht durch ihre eigene Vollkommenheit getragen, die sie noch nie hatte. Sie lebt vielmehr allein daraus, dass Christus sie ruft, zusammentrommelt und zusammenhält und gebraucht, trotz aller Schwächen. Oder anders gesagt, nicht weil Petrus ein Fels war, konnte Jesus auf ihn bauen, sondern weil Jesus selbst der tragende Grund ist, konnte Petrus zum Fels werden. Ich mag diese Szene am See Genezareth. Man kennt sie wahrscheinlich schon aus den Zeiten des Kindergottesdienstes und auch in Sandalenfilmen ist das immer schön dargestellt. Man kann sich was darunter vorstellen, was da passiert. Und ich mag diese Szene am See Genezareth auch deshalb so sehr, weil sie nicht nur Schauwert hat, sondern weil sie auch ehrlich ist. Petrus erlebt gerade ein Wunder. Die Netze sind übervoll, die Boote sinken beinahe. Und eigentlich könnte man erwarten, dass ihn da der Jubel erfasst, dass er anfängt, sich zu freuen, dass er einen Luftsprung macht und sieht, was er da jetzt alles mit seiner Arbeit erreicht hat für diesen Tag. Aber genau das tut er nicht, sondern er macht sich ehrlich vor sich selbst. Er fällt auf die Knie und sagt: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Begegnung mit Jesus führt Petrus zur Selbsterkenntnis und er merkt, zwischen diesem Jesus und mir, da liegt ein Abstand, ein gewaltiger Abstand. Nicht, weil Petrus ein besonders schlechter Mensch wäre, sondern weil ihm im Licht Gottes plötzlich klar wird, wie begrenzt, wie verletzlich, wie menschlich er selbst ist. Und ich glaube, das macht echte Gottesbegegnung aus, dass sie uns nicht nur Gott erkennen lässt, sondern auch uns selbst. Und das muss nicht unbedingt ein angenehmer Moment sein, aber ein zutiefst bewegender. Denn dort, wo Gottes Wirklichkeit auf unser Leben trifft, fallen oft unsere Selbstbilder auseinander, da fallen die Masken, da fallen die Sicherheiten und die Illusionen über uns selbst. Und es tut gut, das schon bei Petrus erkennen zu dürfen. Er reagiert nicht oberflächlich und triumphierend, sondern feinfühlig und selbstreflektiert. Er erkennt, der Abstand zwischen Gott und Mensch ist groß und dieser Abstand, der lässt sich nicht durch menschliche Leistung überbrücken. Nicht durch Frömmigkeit, moralische Perfektion oder durch religiöse Anstrengung. Nur Gott selbst kann diese Kluft überwinden. Und das geschieht ja hier. Denn Jesus geht nicht weg. Das ist ein so schöner Satz in dieser Geschichte. Petrus sagt: Herr, geh weg von mir. Aber Jesus bleibt. Er bleibt im Boot bei diesen erschrockenen Menschen und sagt: Fürchte dich nicht. Jesus bleibt. Jesus schaut nicht nur auf das, was Petrus gerade über sich selbst erkennt, sondern schaut noch tiefer, weiter, sieht nicht nur die Schwäche, er sieht das Potenzial und er sieht den Weg, den Petrus nun vor sich hat. Noch bevor Petrus sich selbst etwas zutraut, traut Jesus ihm bereits etwas zu. Von nun an wirst du Menschen fangen. Was für ein Zutrauen. Jesus macht Petrus nicht noch kleiner, er richtet ihn auf. Er verurteilt den erschrockenen Menschen nicht, sondern nimmt ihn in den Dienst. Christus ruft uns nicht erst, wenn wir fertig sind, sondern sein Ruf verändert uns erst. Nachfolge, das ist ein Veränderungsprozess für uns. Eine Gottesbegegnung lässt niemanden ganz unverändert zurück, aber diese Veränderung geschieht nicht aus Angst oder Druck, sondern aus Zuspruch. Fürchte dich nicht. Liebe Geschwister, das Spannende an dieser Geschichte ist ja, Petrus macht sich selbst klein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er wirft sich Jesus zu Füßen und Jesus hätte ja sagen können: Da hast du es. Jetzt siehst du mal, was du bist. Jetzt sind deine Netze voll und nun knie vor mir nieder und mach, was ich sage. Aber Petrus erlebt das nicht. Er erlebt einen anderen Jesus und er ist von dieser Größe Gottes überwältigt, die ihn da begegnet. Petrus begreift, es geht hier nicht um ihn. Es geht um eine größere Sache. Es geht um die Botschaft der guten Nachricht. Und darin liegt eine ganz wichtige Wahrheit über die Nachfolge. Echter Glaube führt nicht in Herrscherfantasien oder Überheblichkeit. Nachfolge bedeutet nicht, dass wir uns über andere Menschen erheben und denken, wir haben die Wahrheit gepachtet, wir gehören jetzt zum inneren Kreis, die anderen sind draußen mit Pech gehabt. Wenn Glaube uns arrogant macht, ist das genau das Gegenteil von dem, was Jesus da macht. Wenn Glaube uns arrogant macht, dann haben wir etwas Grundlegendes missverstanden. Denn wer Jesus wirklich begegnet, erkennt vor allem eins, wie groß Gott ist und wie sehr wir selbst auf seine Gnade angewiesen sind. Die Gnade, die sich in diesem Moment am See Genezareth zeigt. Darum wird Petrus klein. Nicht klein machen der Selbsthass, nicht Druck von Menschen oder Jesus, nicht ein ständiges sich selbst geringschätzen, sondern es ist eine demütige Erkenntnis in diesem Moment. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Erkenntnis, die vielen vielleicht heutzutage wieder guttun würde. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, aber ich bin von Gott gesehen, gerufen und gebraucht. Und aus genau dieser Haltung heraus entsteht echter Dienst. Nachfolge bedeutet also nicht, sich selbst zu verlieren, sondern dass wir lernen, unseren Glauben einzubringen, auch wenn wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Nicht für unseren eigenen Ruhm, sondern für andere. Und jeder Mensch hat etwas einzubringen. Zeit, Ideen, Kreativität, Einfühlsamkeit, Geduld, Kraft, Ermutigung, offene Ohren. All das brauchen wir als Kirche. All das will Gott in seiner Kirche gebrauchen. All das kann dazu beitragen, dass die Botschaft der guten Nachricht verkündigt wird und ein Wachsen hin in Richtung Reich Gottes unterstützt wird. Dort, wo wir leben. In unseren Familien, in den Gesprächen, die wir führen, am Arbeitsplatz oder auch in der Nachbarschaft, in unserer Gemeinde. Denn Wachstum, es ist immer so, Wachstum beginnt im Kleinen. Und so begann auch die Nachfolge damals am See Genezareth im Kleinen. Mit ein paar wenigen Menschen, die wussten, dass sie klein sind. Fischer, ungebildet, aber ehrlich. Menschen voller Ecken und Kanten. Und daraus entstand eine Bewegung, die bis heute Menschen verändert. Die bis heute kleine und manchmal auch große Veränderungen anstößt. Die bis heute wächst. Weil Jesus Christus selbst der Mittelpunkt dieser Bewegung ist. In dieser wachsenden Bewegung, die sich vom Kleinen her entfaltet, zeigt sich unsere Berufung, dass wir nicht herrschend über diese Welt gehen, sondern dienend. Nicht über anderen stehend, sondern an ihrer Seite. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit offenen Händen. Nachfolge geschieht dort, wo Menschen erkennen, alles, was wir sind und haben, verdanken wir letztlich Gott. Aus dieser Demut heraus entsteht die Kraft, im Kleinen an Gottes Reich mitzuwirken. So verändert Christus Menschen. Und durch veränderte Menschen verändert sich auch die Welt. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Damit endet diese Begebenheit. Aber natürlich nicht die Geschichte. Da stehen sie nun am Ufer, die Netze noch feucht vom Wasser, die Boote randvoll mit Fischen. Und eigentlich wäre jetzt der Moment gekommen, zufrieden nach Hause zu gehen. Endlich Erfolg. Endlich ein guter Fang. Vielleicht genug Ertrag für ein paar sorglose Wochen. Doch genau an diesem Punkt endet diese Arbeit und beginnt etwas Neues. Endet dieses Leben und beginnt ein neuer Weg. Petrus und die anderen bleiben nicht beim Staunen stehen. Die Begegnung mit Jesus bleibt nicht nur ein bewegender Moment am Seeufer. Sie wird zum Ausgangspunkt eines ganz neuen Weges. Nachfolge bedeutet Bewegung, Aufbruch, Veränderung, Dynamik. Nachfolge beginnt wohl genau dort, in diesem einen Moment, in dem der Mensch spürt, dieser Jesus, das hat etwas mit meinem Leben zu tun, mit meinem Alltag, mit meinen Fragen, mit meiner Sehnsucht und mit meiner Hoffnung. Aber Nachfolge bleibt eben nicht nur bei diesem inneren Gefühl stehen, sondern sie drängt ins richtige Leben hinein. Sie will Gestalt gewinnen und sieht bei jedem Menschen anders aus. Zum Glück keine starre Schablone christlichen Lebens. Nachfolge lebt von der Vielfalt, nicht von der Gleichförmigkeit, sondern von der Vielfalt der Gaben, die Gott Menschen schenkt. Die ersten Jünger damals, die konnten nicht ahnen, wohin sie ihr Weg führen würde. Der übervolle Fischfang, das war erst der Anfang. Und bis heute gilt, dass Jesus uns immer wieder ruft, hinauszufahren, auf sein Wort hin. Dort, wo es tief ist, wo es vielleicht auch unsicher ist. Dass er uns herauslockt aus dem Gewohnten und dass er uns zutraut, Teil seiner Bewegung in dieser Welt zu sein, wo Menschen sich auf diesen Jesus einlassen. Und auf diesen Weg der Nachfolge einlassen, da kann etwas wachsen. Amen.